Herzlich willkommen bei Babyshark. Das ist euer neuer Serien-Podcast von vier leidenschaftlichen Serien-Junkies. Mein Name ist Conny, ich bin eigentlich Studentin und blogge auf Fortuna Major über Bücher und Serien und Filme. Und meine Lieblingsserie ist Sense8.
Genau. Also ich bin die Mara und blogge auf Herzenszeug über ja alles Mögliche. Also Filme, Serien, Bücher, Videospiele, Rezepte, alles, was man sich so ja vorstellen kann. Und meine Lieblingsserie ist Die Legende von Aang.
Ich bin die Nicole. Ich bin eigentlich sonst auch Studentin, blogge für euch unter Smalltown Adventure, hauptsächlich auch über Serien, Filme, aber auch Privates. Und meine Lieblingsserie ist in Deutschland gar nicht so bekannt, aber ich bin ein riesiger Teen Wolf-Fan.
Hi, mein Name ist Tammy. Ich bin 25 Jahre alt, blogge seit Ende 2015 auf The Fantastic World of Mine. Auf meinem Blog findet ihr hauptsächlich Rezensionen über Bücher, Rezepte, Interviews und irgendwelchen alltäglichen Quatsch. Serien findet ihr bei mir eigentlich nicht, aber ich bin auch natürlich ein riesengroßer Serienfan und meine absolute Lieblingsserie ist Desperate Housewives.
In der heutigen Folge, weil es die erste Folge ist und wir dadurch angemessen starten müssen, dachten wir uns, wir fangen mal an, indem wir einfach unsere Amazon- und Netflix-Highlights für dieses Jahr vorstellen. Und wir fangen an mit Amazon. Und mein Amazon-Highlight dieses Jahr wird wahrscheinlich Jack Ryan sein. Sagt euch das was?
Ich glaube, ich habe mal einen Film davon gesehen.
Ja, genau.
Falls ich da richtig lieg.
Ja, mit Ryan Reynolds war der, ne?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Das Jack Ryan Shadow Recruit oder sowas hieß der von, ich glaube, der ist von 2014. Und genau darum geht's auch. Das ist nämlich Tom Clancy's Jack Ryan. So heißt die Serie am Ende richtig. Und Tom Clancy hat wohl eine Romanreihe geschrieben über Jack Ryan und diese wird jetzt als Serie aufgesetzt. Keine Ahnung,
was das steckt dahinter.
Was ich weiß, es gab da nicht schon mehrere Filmversuche dazu, aber sind die nicht irgendwie alle gescheitert? Also ich meine, das in Erinnerung zu haben. Ich wusste das auch mit den Romanen, habe sie aber noch nie gelesen. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass es da schon mehrere Filmversuche gibt. Also kann man jetzt gespannt sein, ob es in Serienversion besser funktioniert.
Das ist die Frage. Ich kenne, wie gesagt, nur die Verfilmung von 2014 mit Ryan Reynolds und die fand ich schon gut, alleine weil Ryan Reynolds mitgespielt hat. Legitim, oder?
Ist auf jeden Fall ein Grund, sie zu gucken oder den Film zu gucken.
Definitiv, kenne ich auch von mir, ne?
Denkst du denn, dass sich das gut als Serie umsetzen lässt?
Ich glaube, da kommt mehr als in dem Film durch. Also in dem Film ist das alles die Geschichte um den Jack Ryan, der ja ein CIA-Analyst ist, ist das alles, glaube ich, viel, viel kürzer gehalten über die Story allgemein. Und da kommt er einfach nur in diesen spannenden Komplott. Ich glaube, mit Russland war das irgendwas. Und jetzt in der Serie kann man, glaube ich, viel mehr draus machen. Und das finde ich halt auch an Serien gut, dass man sozusagen die Persönlichkeiten weiter ausarbeiten kann, die Hintergrundgeschichte von denen. Und actionlastig wird es ganz sicher auch. Von daher ist es voll mein Fall, denke ich. Es wird bei Amazon wahrscheinlich am 31. August diesen Jahres starten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Amazon-Highlight von Mara.
Genau, ich habe mir dafür The Departed rausgesucht. Ich weiß nicht, da dürftet ihr, denke ich, den Film dazu kennen, nehme ich mal an. Vielleicht, okay.
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Musst unbedingt nachholen, also ist wirklich klasse. Der ist schon von 2006, also schon ein bisschen älter, aber ja, es spielen eben Leonardo DiCaprio mit, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, also haufenweise bekannte Schauspieler. Und ja, das Grundprinzip ist eigentlich eben im Film wie in der Serie, dass ein Polizeiofficer sich undercover in eine Gang einschleust oder in eine Verbrecherorganisation und gleichzeitig diese Verbrecherorganisation aber eben auch einen von ihren Leuten bei der Polizei einschleust. Und dann gibt es eben so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass einer der beiden auffliegt. Genau, da geht es eben im Film immer hin und her, ist wirklich klasse inszeniert. Ich glaube, der hat auch ein paar Oscars gewonnen und ist wirklich toll. Dazu soll es jetzt eben auch eine Serienversion geben auf Amazon. Startdatum gibt es dafür noch nicht. Bisher ist auch noch nicht so viel bekannt. Hieß eben einfach nur bisher, dass die Serie den Film ergänzen soll, aber halt kein komplettes Remake Und es hat sich eben auch der Schauplatz geändert. Also der Film spielt in Boston und die Serie jetzt in Chicago. Und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil es einfach, glaube ich, eine richtig coole Ausgangslage ist, aus der man sehr viel machen kann, gerade im Serienformat. Mal schauen.
Das erinnert mich voll an Limitless, ne? Also kennt ihr die Serie Limitless? Das war ja die Serie, die nach Am Limit, dem Film, spielte und die letztes Jahr komplett gefloppt ist, nach einer Staffel komplett eingestellt worden ist. Das war der Typ, der irgendwie eine hirnfunktionserweitende Pille nimmt und dadurch 100% seines Hirns nimmt. Und eigentlich echt gut gemacht, die Serie, aber ist super gefloppt. Ich war ein bisschen traurig.
Ich muss gestehen, ich hatte deshalb gar nicht erst reingeschaut, weil ich schon wusste, okay, die wurde nach einer Staffel abgesetzt. Und dann hatte ich ehrlich gesagt schon keinen Bock, weil ich mir dachte, wieso soll ich die Zeit investieren? Es gibt da ja auch einen Film.
Genau,
Amazon. Also immer irgendwie gerade sehr im Trend, dass man Filme gerade als Serien verfilmt. Und gerade Amazon Prime springt da ja echt ziemlich auf mit den geplanten Produktionen. Und der war mit Bradley Cooper auch in der Hauptrolle. Der spielt ja auch in der Serie mit. Ich überlege schon, mir den mal anzuschauen, weil der wohl besser sein soll als die Serie letzten Endes. Den müsste es auch geben bei Netflix oder Amazon.
Genau, also ich glaube, den gibt es bei Netflix.
Ja, also auch an euch Zuhörer, wenn ihr den mal schauen wollt, könnt ihr also unser Netflix tun.
Also Serie wie auch Film, ne? Ich habe beides geguckt und ich kann euch empfehlen, der Film ist okay, aber er ist anstrengend und die Serie ist richtig flott und richtig, also macht echt Spaß.
Okay, aber die wird dann bestimmt wieder mit einem Cliffhanger enden, ha?
Ja, leider.
Ja, das ist dann immer das, was ich nicht mag.
Ja, aber das ist halt das, ne? Also, ich weiß nicht, warum man sowas macht. Aber ich finde auch diese Filmserienproduktion, diese Idee, wie du es gerade schon sagst, finde ich nicht gut. Wie findet ihr das? Also, dass man aus einem Film noch eine Serie produziert? Hä?
Es kommt drauf an, es kann funktionieren. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Shadowhunters hernehmen, wo ja der Film an der Kinokasse gefloppt ist, die Serie schlägt sich wesentlich besser, ist jetzt die dritte Staffel auf Netflix gestartet. Und ja, ich meine, da läuft's. Aber wir hatten ja auch schon jetzt andere Produktionen, wo es wie jetzt Limitless, wo es einfach nicht funktioniert. Es ist schwer. Also es kann funktionieren. Es gibt Beispiele, wo es funktioniert, aber es gibt halt auch Fälle, wo es nicht funktioniert. Vielleicht.
Aber ja. Das ist ja. Ich glaube, Shadowhunters, das ist ja eher so das Prinzip Serie statt Film. Also sozusagen ist es eine Serienverfilmung des Buches. Und das ist ja bei Limitless nicht, weißt du, sondern da ist es ja sozusagen, Limitless ist die Erweiterung, die Fortführung sozusagen wie ein zweiter Film für Am Limit.
Was ich halt cool finde, wenn das zum Beispiel sowas ist wie bei Sex and the City, wo erst ewig lang nichts mehr kam und wo man dann halt eben mit einem Film oder mit zwei Filmen dann nochmal in die Geschichte eintauchen kann, nochmal mit den Charakteren irgendwas erleben kann. Das finde ich halt auch ganz cool, so aus der Seite.
Das stimmt, das ist echt eine gute Sache.
Ja, aber dann auch nur, wenn es Sinn macht, weil im Moment wird ja auch heftig über einen Pretty Little Liars Film diskutiert. Nein. Und ich denke mir so, boah, bitte
und Gossip
Leute.
Girl.
Ja, Gossip Girl wäre ich aber schon wieder mehr angetan davon, weil es mich wirklich interessieren würde, wie sieht das Leben aus, wenn die jetzt schon
erwachsen
Kinder
sind.
Haben oder so.
Aber ist das aber sogar in trockenen Tüchern schon?
Nee, das ist nur ein Gerücht. Das wurde zwar teilweise so geschrieben, als wäre das, aber da ist noch nichts offiziell.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass Blake Lively gesagt hat, sie ist raus, weil das zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Oh Gott, ja, was hat die denn für Sachen zurzeit, außer Mutter zu sein?
Aber ohne sie kann man es dann schon wieder vergessen, weil ich meine, was ist denn Gossip Girl ohne Serena?
Also, ja, aber das läuft halt, der Punkt ist, die können sich halt gar nicht leiden, ne? Blair und Serena, die zwei Schauspieler, Blake Lively und, wie heißt die andere?
Leighton Meester, ja, die hassen sich. Finde ich auch eine super schauspielerische Leistung, dass man das nicht gemerkt hat, weil ich muss ja sagen, ich fand die Freundschaft der beiden, beziehungsweise waren ja auch nicht immer beste Freundinnen in der Serie. Aber ich habe das ihm wirklich abgekauft in dem Moment, obwohl ich wusste, dass sie sich nicht verstehen.
Das ist genau das gleiche wie mit Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall. Das gab jetzt letztens übelst den Beef, sogar öffentlich auf Instagram. Kim Cattrall hat Sarah Jessica Parker in einem Instagram-Post angegriffen, dass sie sich von ihr fernhalten soll, weil Kim Cattrells Bruder ist erst vermisst worden und ist dann tot aufgefunden worden. Und sie hat gesagt, so, ich will dein falsches Mitleid nicht und ich will, dass du dich von meiner Familie fernhältst und sowas. Das ist richtig öffentlich ausgetragen worden.
Das ist ja krass, habe ich nicht mitbekommen, aber ich bin auch kein Sex and the City Fan. Ich habe dann immer nur so ein bisschen das Problem als Fan, irgendwie schmälert es bei mir den Spaß beim Anschauen, weil ich immer daran denken muss, die hatten sich eigentlich.
Ich habe das erst hinterher herausgefunden, von daher ist alles gut für mich.
Gott sei Dank ich auch, da war ich bei Gossip Girl, glaube ich, schon recht weit vor.
Ich wusste das gar nicht.
Erst gehört. Da war ich schon so kurz vorm Ende und konnte die Serie eigentlich die ganze Zeit genießen, aber wenn ich es dann schaue und ich weiß, okay, die hatten sich eigentlich, dann denke ich mir immer so, okay, wie war da jetzt wohl gerade die Stimmung am Set?
Ja, das stimmt.
Deshalb, ich schaue lieber so, ich weiß nicht, ich schaue irgendwie lieber, bin mehr bei Serien drin, wo ich weiß, der Cast, der versteht sich richtig gut, man merkt das auch. Das finde ich so toll, wenn dann so gemeinsame Bilder kommen und so lustige Posts oder die sich in Interviews aufziehen, da gehe ich voll ab, da werde ich wirklich zum Fangirl schlechthin und denke mir mal so, boah, Nicole, leg dir ein eigenes Leben zu. Und jetzt ist aber echt too much, aber ist dann irgendwie einfach schöner.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und hören uns dein Amazon-Highlight an, Nicole.
Ja, also mein Highlight ist leider, kommt nicht 2018. Ich dachte, es käme schon, weil man schon eifrig dran dreht, und zwar Good Omen. Ist eine Verfilmung von Neil Gaiman. Dürfte vielleicht vielen ein Begriff sein, weil ja gerade hier, ich habe Alzheimer, wie hieß die Serie?
American Gods.
American was?
American Gods.
Genau, American Gods. Weißt du, ich habe es geschaut, also weil ja jetzt American Gods auch schon bei Amazon Prime verfügbar ist und sie ja vom gleichen Autor stammt. Dadurch könnte man ja schon so ein bisschen erahnen, wie der Stil der Serie sein könnte, weil ja seine Bücher doch immer recht komplex ist. Also in Good Omen geht es eigentlich darum, dass die Welt untergeht und zwar ja nicht mehr viel Zeit bleibt. Und das bedeutet natürlich, dass das für Himmel und Hölle absolutes Chaos ist. Und da treffen natürlich einige dieser bekannten Figuren, die man ja aus dieser religiösen Welt kennt, auch aufeinander. Wie zum Beispiel sehen wir halt dann Crowley. Dürften viele durch Supernatural.
Ich wollte gerade sagen, willkommen bei Supernatural, oder?
Ja, genau, aber deshalb freue ich mich auch so drauf, weil ich mag ja solche Mystery-Serien und das hat auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen mit Comedy gemischt. Also das könnte ganz lustig werden und sie ist auch wirklich ziemlich gut besetzt, die Serie. Also es spielt auf jeden Fall David Tennant, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, von Doctor Who spielt mit. Und wird da den Crowley spielen. John Hamm spielt Gabriel. Also Riley Enos, weiß ich nicht, ob ihr World War Z gesehen habt. Da kannte ich die, habe ich die, glaube ich, gesehen gehabt das erste Mal. Die spielt auch eine Figur. Also es sind viele bekannte Leute mit dabei, was natürlich auch neugierig macht. Ja, man darf gespannt sein, weil es ja immer hieß, dass dieses Buch, ich habe es nicht gelesen, aber das Buch soll ja angeblich unverfilmbar sein. Somit bin ich mal ein bisschen gespannt, wie sie das jetzt umgesetzt haben. Die Darsteller sind recht begeistert und haben auch deshalb die Rollen angenommen.
Okay. Ja, aber auf jeden Fall spannend.
Ja, dürfte viele auf jeden Fall schon wegen dem Cast einfach anziehen, weil auch Michael Sheen, der die Hauptrolle spielt, beziehungsweise John Hamm vielen durch Mad Men bekannt ist, was ich leider auch nie gesehen habe.
Und glaube ich auch nie sehen werde. Also für mich spricht es gar nicht an.
Michael Sheen zum Beispiel kenne ich jetzt gar nicht. Soll angeblich in der Twilight-Saga mitgespielt haben, aber Twilight habe ich komplett verdrängt.
War er der eine Volturi? Kann das sein?
Hier steht als Aro in der Twilight-Saga.
Oh mein Gott, ja.
Oh wow.
Glaub mir, du hast
nicht viel Spaß. Wenn wir gerade darauf sind, ich habe das damals, das lief im englischen Fernsehen, als wir in London waren und wir haben das so ein paar Minuten oder ich weiß nicht, die letzten 20 Minuten vielleicht auf im O-Ton geschaut und ich habe festgestellt, der Film ist wirklich im O-Ton noch schlimmer als in der Synchro. Das hatte ich echt selten. Null Emotionen in der Stimme von den Darstellern. Ich mir nur so dachte, oh Gott. Also ja, also nichts gegen Twilight-Fan, wer die Filme liebt. Ich finde die Filme besser als die Bücher, muss ich gestehen, aber schauspielerisch.
Nein.
Ist da noch Luft nach oben, ne?
Nein, die Filme sind so schlecht. Die sind so schlecht, wirklich. Ich bin mehr Fan von den Büchern. Ich mochte die Bücher.
Ich habe nach Band 2 bei Band 2 aufgegeben, muss ich gestehen.
Das hätte ich am liebsten bei Tribute von Panem gemacht.
Was? Ja,
da liebe ich zum Beispiel Bücher und Filme.
Oh, ich finde diese Bücher...
Die Bücher sind so grandios.
Kotzen. Ich hätte Katniss zwischendurch, ich hätte die vor Wut zerreißen können, diese Bücher. Und die kommt viel, viel besser rum bei diesen. Und hat auch charakterlich mehr Stärken in den Filmen als in den Büchern.
Nein! Aber ich finde, im Buch ist eben gerade so toll, dass du merkst, wie sehr Katniss eben von den ganzen Hungerspielen beeinflusst wird und wie sehr das sie kaputt macht. Oder zumindest.
Und das kriegst du im Film ja gar nicht so mit.
Und im Buch wird das so toll beschrieben,
ja,
vor allem
im Teil. Die ist schon
also ich fand vor das auch toll, weißt du wieso?
Warum?
Weil ich finde, dadurch war es mal nicht so diese perfekte Hauptfigur, die in diese Situation geschmissen wird und eigentlich das total gut hinbekommt, sondern eine, die auch mal zweifelt und die meint, ich kriege das alles nicht mehr hin. Ich finde das immer so unrealistisch, wenn die das dann so toll meistern, weil ich würde mir immer denken, ich wäre erstens wahrscheinlich schon längst gestorben in den Spielen, aber wenn ich es überlebt hätte, wäre ich, glaube ich,
richtig am Arsch.
Absolut am Ende. Und das hast du halt da auch mal gemerkt, im dritten Band, wo sie wirklich eigentlich überhaupt nicht mehr konnte. Und ich fand das mal so erfrischend, weil das ist so eine normale Reaktion. Also ich habe das auch in Serien, wenn zum Beispiel was Schlimmes passiert und dann tut man sich nur ein, zwei Folgen damit beschäftigen. Ich finde das so unrealistisch, weil damit tut man sich viel, viel länger auseinandersetzen. Wenn es dann wirklich mal Serien gibt, die sich mal eine ganze Staffel dafür Zeit nehmen und die Konsequenzen wirklich aufzeigen, finde ich das immer mega toll, weil es halt eigentlich auch. Und ja, gerade da ist halt wirklich im Jugendbereich Panem dann auch wirklich ganz vorne mit dabei, weil da gibt es nicht viele Reihen, die das machen. Ich würde sagen, Harry Potter macht das noch, dass man öfters mal die Zweifel auch bekommt.
Obwohl ich da auch wieder finde, Harry Potter, ich weiß nicht, da hatte ich zum Beispiel auf Twitter vor kurzem einen Thread gesehen, wo es darum ging, dass Harry dafür, dass er quasi seine gesamte Kindheit hindurch misshandelt wurde oder mega schlecht behandelt, da auch nicht unbedingt.
Er wird nicht Daddy of the Year, auf jeden Fall nicht. Naja, aber guck mal, dass nur um nochmal zu Twilight, Tribute von Panem zurückgekommen ist. Sorry. Aber die ist doch schon komplett charakterlich, komplett kaputt, bevor sie überhaupt in die Spiele geht. Die hat doch schon eigentlich gar keinen Bock zu gewinnen. Also die verabschiedet sich doch eigentlich schon. Die ist komplett runtergefragt, schon bevor sie überhaupt in die Spiele geht, in Teil 1
Weil sie die Spiele ja schon von Anfang an hasst. So,
natürlich, aber da hat sie, also ich weiß nicht, eine Heldin, die noch nicht mal danach strebt, ein bisschen zu gewinnen, ist für mich keine Heldin.
Naja, aber wenn du in diese Arena geworfen wirst, wenn du in diese Arena geworfen wirst, um getötet zu werden, für andere Leute Vergnügen.
Natürlich zieht einen das runter, aber ich meine, sie hat ja eine Familie und vor allen Dingen auch Geld, für die sie sterben nicht lohnen würde. Und warum will sie denn nicht für die leben? Und sie sagt immer, die sind mein Leben und ich würde alles für die tun. Aber am Ende ist es ja gar nicht so. Am Ende ist sie irgendwie übelst egoistisch und denkt nur an sich. Und das finde ich blöd.
Ich wieder ein bisschen mehr, als ich das gelesen habe. Aber hat sie nicht dann am Ende auch gekämpft? Also, wo dann dieser Punkt kam, wo sie gemeint haben, jetzt überleben wir beide dann? Oder?
Ja, erst dann. Da waren die nur noch zu viert oder so.
Ja, aber ich glaube, war das nicht immer bis dahin, dass sie gesagt hat, Peter sollte gewinnen, weil er halt so der bessere Mensch ist von ihnen? Und
das war im zweiten Band dann.
Vielleicht kann ich mich mit Katniss auch so gut identifizieren. Ich bin ja auch so Realist und sage auch immer, ich schaff das nicht, ich krieg das nicht hin. Bevor ich denke, hey, vielleicht schafft man es doch. Und vielleicht ist es mir deshalb gar nicht so extrem aufgefallen. Ich glaube, ich würde da auch drin hängen und mitdenken, boah, ich überlebe eh nicht. Also.
Okay, dann lasst uns doch mal das Thema wechseln und als letztes noch zu Tamaras Amazon-Highlight kommen.
Ich habe mir Britannia ausgesucht. Das ist ja jetzt vom Genre-Typ, sag ich mal, was auch nochmal anderes als das, was ihr jetzt hier so in den Raum geworfen habt. Das ist jetzt interessanterweise die erste Co-Produktion zwischen Sky und Amazon, was ich an sich richtig interessant und cool finde. Ich selber habe auch Sky. Bei Sky läuft die Serie schon. Bei Amazon wird die, ich glaube, im April dann zu streamen sein. Das ist eigentlich super interessant. Es geht um Kelten und Römer oder um den Kampf zwischen Kelten und Römern. Und was ich halt auch richtig cool finde, ist auch so der Cast. Ne? Also da spielt zum Beispiel David Morrissey mit. Das ist der Governor von Walking Dead. Den fand ich da schon recht interessant als Charakter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ordentlich reinhaut in der Serie, weil da spielt er auch den Hauptdarsteller, diesen Aulus Plautius. Und der gehört dann natürlich vom Namen her schon zur Römischen Legion. Es gibt außerdem noch diese Kelly Riley, die kennt ihr vielleicht aus Stolz und Vorurteil. Da hat die Caroline Bingley gespielt.
Die Blonde.
Ja, und ja, es ist echt also super interessant, wie die, ja, man verbindet die ja doch mit den Charakteren, als die man die das erste Mal gesehen hat, finde ich so. Und dann ist es jetzt natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Es geht halt um den Kampf zwischen Römern und Kelten. Die Römer fallen in das Land der Kelten ein, die Kelten wollen das natürlich nicht. Die sind selber untereinander auch verstritten, also diese Clans untereinander kommen eigentlich auch nicht so miteinander klar. Und irgendwie muss man sich dann zusammenraufen und dann gegen die Römer ankommen. Und dann gibt es natürlich auch noch so diese mystischen Begebenheiten, die es ja in diesen Serien ganz oft gibt mit Prophezeiungen und sowas. Also da bin ich echt gespannt, was da noch so alles dann ans Tageslicht kommt. Ich habe es jetzt selber noch nicht angefangen, aber ich werde mich auf jeden Fall drauf stürzen. Für mich klingt die super interessant.
Cool. Ich finde, der Trailer sieht halt schon richtig interessant oder irgendwie richtig anders auch aus.
Und so düster auch so ein bisschen. Ne?
Ja, also gefällt mir bisher richtig gut, vom Trailer her zumindest.
Ja, ich mag ja dieses Historien-Genre total gerne.
Ja.
Und freue mich ja sowieso über jede Serie, die in diesem Genre rauskommt, weil ich finde immer, es gibt zu wenige. Und ich habe auch gelesen, sie soll ja auch mal vom Ton her irgendwie komplett anders da sein, beziehungsweise kam das so in den ersten Rezensionen raus, dass die ein bisschen anders da ist als das, was man sonst kennt. Also bin ich da echt gespannt.
Gibt es ja auch wieder so viel Seriensex? Ich finde immer in den historischen Serien gibt es immer so viel übertrieben zur Schau gestellten Sex, weißt du? So bei, wie hieß denn das, Versailles oder bei, oder selbst die Borgias oder sowas. Die sind so alle historisch und sowas, aber da geht es die ganze Zeit nur um Sex und nackte Leute.
Oh, ja, wie heißt das? Die Tudors.
Die Tudors ja, auch.
Die Tudors ist meine absolute Lieblingsserie in dem Genre.
Die ist verdammt toll.
Das ist halt so, ich meine, damals war das halt auch so, guck mal, du hattest kein Fernsehen und kein Internet und was solltest du denn die ganze Zeit machen? Da ist verdammt halt wesentlich
Sex ist Macht.
Ja. Aber ich finde diese Serien, also ich gucke die auch sehr, sehr gerne, aber die sind halt teilweise echte halbe Pornos. Sorry.
Ich habe mich da vielleicht schon so dran gewöhnt, weil ich so viele Serien aus dem Genre schaue und es ist dann nichts mehr Neues, es gehört dann irgendwie dazu. Aber ja, ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm, solange die Handlung an sich immer noch passt. Und ich meine, wo es ja ganz intensiv in Szene gesetzt wird, ist ja echt Outlander, ne?
Ja, also, aber da geht es auch in dem Buch dazu, darum die ganze Zeit.
Ich lese die Bücher, ja, und da ist wirklich wesentlich mehr Sex noch drin. Also ich habe mich echt gedacht, also mir damals gedacht, wenn man das wirklich alles in die Serie eingebaut hätte, da wäre es fast nur noch Sex gewesen. So.
50 Shades of Grey.
Es gab auch in der dritten Staffel eine Folge, da war die Sexszene schon sehr, sehr lange. Wow. Und ich gucke Outlander ja immer mit meinen Eltern. Ich denke, viele werden sich jetzt denken, was, könnte ich gar nicht so eine Serie mit meinen Eltern? Und mein Papa saß dann auch schon so nebendran, der so, gut, jetzt könnte man auch mal wieder weitermachen. Ich so, ja, aber komm, ist doch Jamie und Claire und die haben sie so lange nicht gesehen.
Aber ich verstehe das. Das wollte ich auch gerade sagen. Bei solchen Sachen ist es halt super peinlich, die Serien mit seiner Familie zu gucken. Und es tut mir leid, bis vor ein Dreivierteljahr habe ich noch zu Hause gewohnt. Da habe ich nur mal solche Serien manchmal mit meiner Familie geguckt im Fernsehen. Also, mir war das unangenehm.
Ach ja, nee, ich weiß nicht. Ich meine, bin ja jetzt nicht ich, wo da irgendwie so... Ich denke mir halt, es ist nur eine Serie und es wird ja irgendwie auch schön inszeniert. Ich bin da nicht so... Also ich gucke halt ziemlich viel mit meinen Eltern. Ich bin da, glaube ich, schon abgehärtet, weil die halt wirklich ziemlich gerne Serien schauen. Und ja, dann guckt man halt viel gemeinsam. Und ich denke dann immer, okay, ich meine, ich könnte mich jetzt auch oben hinsetzen in mein Zimmer und das schauen, aber ist ja irgendwie auch blöd, wenn dann unten wird das Gleiche geschaut wie oben. Nee, also ich weiß nicht, ich bin da irgendwie abgehärtet. Ich finde es gar nicht so schlimm. Aber ich habe auch, liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich einfach ein extrem gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe und das bei uns alles sehr locker ist, muss ich sagen.
Gut, dann kommen wir mal zu den Netflix-Highlights. Ich fange wieder an und mein Netflix-Highlight wird wahrscheinlich, hoffentlich, The Alienist, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Alienist, eigentlich auf Deutsch wird es die Einkreisung heißen und Alienist ist von Alien, wie der Name das schon sagt, ist ein Irrenarzt. Der Arzt damals hat sich selber Alienist genannt, von andersartigen Sachen und sowas. Und es ist tatsächlich eine amerikanische Serie mit Daniel Brühl. Er ist angekommen in Amerika. Unser zweiter Christoph Waltz so gefühlt. Nee, ich weiß nicht. Und es geht halt um einen Irrenarzt, der im Jahr 1896 praktiziert. Und in New York werden ganz viele junge und vor allen Dingen männliche Prostituierte, also Kinderprostituierte, Jungs, ermordet. Und er ist der Kriminalpsychologe, der sozusagen versucht, ein Täterprofil zu erstellen.
Ja, die kommt ja jetzt schon.
Am April, 19. April.
Ich freue mich darauf auch sehr, muss ich gestehen. Ich habe es gefeiert, als ich gelesen habe, dass Netflix die Deutschlandpremiere Zeit.
Jo, genau. Also am 22.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ja. Am 22.01. ist sie in Amerika schon gestartet und jetzt April bei uns. Huh, mal gucken, wie es wird.
Ich habe mal die ersten Kritiken gelesen.
Und?
Ich mache das ja immer, weil ich so ein bisschen neugierig bin. Die waren wirklich positiv. Also die haben die Serie sehr gelobt. Und so was ich so an Kurzfazit über die kommenden Folgen gelesen hatte, dann noch über die ersten Folgen, soll das Niveau wohl auch gehalten werden. Ja, da bin ich da gleich noch gespannter. Und ich meine, schon allein wegen Daniel Brühl will ich mir das unbedingt mal anschauen.
Okay, dann Mara, was ist dein Netflix-Highlight?
Ich habe mir den Witcher rausgesucht. Der hat auch noch kein Startdatum, also die Serie. The Witcher ist ja eigentlich eine Videospielreihe, beziehungsweise ursprünglich eine Romanreihe, auf der dann eben die Videospiele basieren. Im Prinzip geht es eigentlich um den Geralt von Riva, der ein Hexer ist. Das ist so eine Art, ja, übernatürlicher Monsterjäger. Und da soll jetzt eben auch eine Serie dazu kommen. Der erste Entwurf des Drehbuchs steht anscheinend schon. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann genau sie erscheinen wird. Und auch Besetzung gibt es noch keine. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Serie. Ich habe das Spiel gespielt, also zumindest den dritten Teil. Das hat mir nicht wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Weil, ja, mich hat die Story nicht gepackt. Ich fand es einfach sexistisch ohne Ende. Oh. Und es war einiges drin, was mich sehr hat und wo ich dann einfach keine Lust mehr hatte, weiterzuspielen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Serie richtig gut werden kann. Gerade weil die Grundidee einfach wahnsinnig spannend ist. Es wäre mal wieder eine Fantasy-Serie. Ja, Netflix setzt sowas ja eigentlich immer ziemlich gut um. Von daher bin ich sehr gespannt, was sie draus machen und wie es wird. Aber habe da sehr große Hoffnungen, die hoffentlich nicht enttäuscht werden.
Ist das ein bisschen wie dieses düstere Hänsel und Gretel, The Witcher? Also die so Monster und Hexen jagen und sowas?
Ja, also...
Kennst du dieses Hänsel und Gretel, das mit dem Hawkeye, der Schauspieler?
Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt so direkt damit vergleichen würde. Ja,
also
ja.
Eher nicht so, okay.
Nee.
Also, aber wahrscheinlich frühestens 2019, oder?
Ich weiß es nicht, vielleicht Ende 2018, aber dann müssten sie jetzt, denke ich mal, langsam anfangen zu drehen oder zumindest zu produzieren. Von daher, ja, mal schauen.
Ich glaube, es war mal mit 2018 angegeben in vielen Artikeln,
ja,
die Serie bestellt wurde, aber wenn es jetzt noch keinen Cast gibt, ja, unwahrscheinlich.
Wird schwierig.
Gerade bei so einer Fantasy-Serie, da brauchst du ja auch Zeit. Und
ja, eben.
Da wird viel Computeranimation nötig sein und so. Gut, dann Nicole, kommen wir zu deinem Netflix-Highlight.
Ja, also ich als großer Riverdale-Fan freue mich natürlich schon auf das Spin-off The Chilling Adventures of Sabrina. Es wird zwar kein Crossover geben, einfach weil die Geschichten recht unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr noch Sabrina the Teenage Witch kennt. Das ist mal gelaufen in den 90ern.
Die Blonde, mit, oder?
Dieser
genau,
Blume?
Mit Melissa Joan Hart.
Ach Quatsch.
Ich habe es damals ganz gerne geschaut, aber es ist eine Neuverfilmung, die aber wesentlich düsterer werden wird. Und zwar soll es dann so ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen bezeichnet als eine Mischung aus Rosemary's Baby und The Exorcist. Und inhaltlich geht es halt auch natürlich um die magische Welt, um die Hexerei, das Okkulte. Und es soll so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte sein, wie man sie in vielen Jugendgeschichten hat. Also wir haben einmal Sabrina, die Hexe, die halt dann ihre Familie und Freunde versucht, gegen das Böse zu beschützen, aber halt dann auch irgendwie die Highschool so meistern muss. Ja, und ich bin da ganz gespannt drauf, weil Netflix hat gleich 2 Staffeln bestellt mit jeweils 10 Folgen. Also was halt schon mal ein positives Zeichen ist, dass halt die Geschichte zu Ende erzählt wird und man nicht irgendwie dann einen Cliffhanger hat nach der ersten Staffel und sich denkt, blöd.
Den wird man wahrscheinlich so oder so haben.
Ja, es gibt jetzt auch hier noch kein Startdatum, läuft aber auf jeden Fall 2018 auf Netflix. Und wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich denken, dass es wahrscheinlich so gegen Ende des Jahres, vielleicht Oktober, November rum hochgeladen wird. Passt ja eigentlich von der Thematik her ganz gut zu Halloween. Aber wie gesagt, es ist noch nichts fest, nur dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch zu sehen sein wird.
Okay, und was hat das mit Riverdale zu tun?
Das geht zurück auf die Comics. Und zwar ist Sabrina nämlich eigentlich eine Figur, die aus den Riverdale-Comics stammt und dort auch aufgetaucht ist. Und das ist halt die Verbindung. Also wenn man jetzt die Comics liest, dann weiß man das bestimmt. Ich lese die Comics nicht, wusste das auch nicht. Aber die ist wirklich eigentlich Teil dieser Welt. Nur hat man sich ja bei Riverdale dazu entschieden, dass es eine Welt ohne Magie ist. Und deshalb wird es halt ein Crossover geben. Es wäre halt auch nicht sinnvoll. Das, Deshalb bin ich eigentlich ganz erleichtert drüber, weil wenn man jetzt plötzlich magische Elemente in Riverdale hätte, wäre irgendwie auch komisch. Es gehört zwar quasi in diese Riverdale-Welt, aber die Serien sind so ein bisschen unabhängig voneinander. Und ja, man hat auch schon die Hauptdarstellerin, beziehungsweise schon einige Figuren jetzt für den Cast, aber die Hauptdarstellerin ist ja hier eigentlich am interessantesten. Zwar wird Sabrina jetzt weil ich eine englische Seite offen habe, wird von Kiernan Shipka gespielt. Ich kannte die vorher auch nicht. Die muss wohl vorher auch in Mad Men zu sehen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und soll wohl da auch immer einen ganz guten Job gemacht hat. Wichtig ist eigentlich nur, dass sie wirklich die Favoritin des Produzenten war und das jetzt auch wirklich geklappt hat. Und sie eigentlich optisch schon mal ganz gut passt. Also wenn man sich die mal sucht im Internet und vergleicht mit Melissa Joan Hart, dann sieht man da schon optisch eine Ähnlichkeit, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Naja, und die sprechende Katze ist auch wieder mit dabei.
Juhu! Okay, gut, dann Tamara, was ist dein Netflix-Highlight dieses Jahr?
Ich habe mein Netflix-Highlight schon komplett durchgesuchtet. Ich habe mir Altered Carbon ausgesucht. Das ist rausgekommen am 2. Februar, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe die Serie mit meinem Mann innerhalb von 2 oder 3 Tagen geguckt. Ich fand die super interessant, weil das ist eine Science-Fiction-Serie. Ich glaube, die hatte 10 Folgen. Und das ging also alles total schnell. Also man war schnell in der Geschichte drin, finde ich. Was ich ganz interessant finde, ist, dass auch diese Serie auf einem Buch basiert, das Unsterblichkeitsprogramm. Also so heißt die Serie dann im Endeffekt auch, also Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm. Ach so, Richard Morgan hat das geschrieben. Das ist halt so ein Dystopie, Cyberpunk, Science-Fiction-Buch, wo dann halt eben auch so umgesetzt wurde in die Serie. Es geht halt darum, dass man im Prinzip sein Bewusstsein mitsamt seinen Erinnerungen, also das komplette Ich des Menschen auf so einem Stack so speichert. Und das kann man einfach in andere Körper einsetzen. Also das ist... du kannst praktisch nie sterben, wenn du das Geld dazu hast und kannst für immer leben. Und es geht halt um diesen Takeshi Kovacs. Der wird übrigens gespielt von, ich glaube, der heißt Joel Kinnaman. Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der hat in House of Cards mitgespielt, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich kenne ihn aus dem Film Kind 44, fand ihn da sehr gut und ich finde, der hat auch den Takeshi Kovacs also sehr cool gespielt. Ich finde die Serie an sich super interessant und ja, zeigt halt eben auch mal wieder auf, wozu wir Menschen ja so fähig sein können. Ne? Also es ist halt, diese Sparte zwischen Arm und Reich wird da halt extrem dargestellt.
Genau. Also eher eine Dystopie. Und ich kann übrigens sagen, 3 von uns haben es schon geguckt und können dieses Netflix-Highlight auf jeden Fall verstehen. Stimmt's, Nicole?
Ja, also ich fand sie auch gut. Ich finde nur, sie braucht auch ein bisschen, bis sie sich warm läuft. Dann ist aber eigentlich, also ich fand die Thematik auch wirklich ziemlich toll, weil man halt wirklich dieses Gesellschaftskritische hatte und was ich auch ziemlich interessant fand, war halt immer mehr in diese Welt einzutauchen, weil das war ja optisch schon ziemlich beeindruckend und dann halt wirklich immer mehr kennenzulernen, ja, diese ganzen Schauplätze zu entdecken, fand ich eigentlich wesentlich spannender als die eigentliche Handlung an sich. Die ist eigentlich ja nur eher so eine typische Krimi-Handlung, wo ich mir am Ende auch mehr erhofft hatte. Also ich war nicht so begeistert vom finalen Showdown, muss ich gestehen. Den fand ich im Vergleich zum mittleren Teil und der Welt und der Handlung, den fand ich ein bisschen lasch. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Aber auf jeden Fall keine schlechte Serie. Schauspielerisch gehe ich mit dir konform. Ich fand den Hauptdarsteller super. Ich fand auch die Chemie mit der weiblichen Hauptfigur hat für mich gepasst. Ich fand die auch sehr putzig zusammen. Und ich fand die Kampfszenen nicht schlecht. Was ich auch nur sagen möchte, ist noch dazu, dass es halt keine Serie ist, die man mal so nebenbei schaut. Also das ist wirklich eine anspruchsvolle
Serie. Man muss dranbleiben.
Ja. Genau, man muss dranbleiben, sonst versteht man recht schnell den Kontext einfach nicht. Und man muss sich halt auch wirklich konzentrieren. Und das ist vielleicht auch nicht wieder jedermanns Sache. Vielleicht auch die Welt an sich nicht. Aber ich würde sagen, dass man der Serie auf jeden Fall schon mal allein aufgrund der optisch und dieser Welt, die man erschaffen hat, mal eine Chance geben muss. Und sich da einfach mal selber überzeugt, weil das ist schon richtig gut. Weiß eigentlich jemand, ob es da eine 2. Staffel schon gibt?
Ich glaube, sie ist.
In Mache, auf jeden Fall bestellt.
Es gibt, glaube ich, auch 3 oder 4 Bücher. Also es ist auf jeden Fall Platz für mehr, wenn man sich an die Bücher halten möchte.
Ich fand bei der Serie halt vor allem die Inszenierung, wie Nicole schon meinte, klasse. Ich weiß nicht, ich fand, es hatte teilweise so richtige Blade Runner-Vibes. Von daher ist halt wirklich so das Visuelle, was einfach so, so toll ist.
Okay, dann habe ich gelogen. Wir haben es alle vier schon geguckt.
Ja.
Oh, okay. In Ordnung. Dann würde ich sagen, wir heißen nicht ohne Grund Binge-Hype. Wir schließen das ab, indem wir noch unsere vier Binge-Hype-Tipps persönlich sagen. Und der diesmalige Binge-Hype-Tipp von Conny ist Sense8.
Genau, meiner wäre The Expanse.
Meiner ist The Bold Type und ich würde euch absolut Vikings ans Herz legen.
Dann verabschieden wir uns von Binge Hype und bis zum nächsten Mal. Bye.
Tschüss. Tschüss.